Genau. Ja, kennst du das? Du ahnst nichts Böses und dann geschieht aber irgendwas oder dich erreicht irgendeine Nachricht und plötzlich ist alles anders. Ne? Also eben war noch alles normal und jetzt hockst du auf einem Trümmerhaufen. Und du weißt weder, wie du da hingekommen bist, noch wie du... Was soll ich? So? Aha. Guck mal, ich habe dich verstanden. Toll, ne? Wir sind immer ganz begeistert nach 30 Jahren, wenn die Kommunikation funktioniert. Großartig. Okay. Also, du sitzt auf dem Trümmerhaufen und du weißt weder, wie du da hingekommen bist, noch wie du wieder wegkommen sollst. Ja, noch kannst du absehen, wie sich das irgendwie weiter in deinem Leben auswirken wird. Du merkst nur, irgendwas hat sich verändert. Irgendwas ist weggebrochen und unwiederbringlich verloren und du hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und in solch einer Ausnahmesituation bin ich mal auf diesen Abschnitt aus Klagelieder 3 gestoßen. Und das hat mir so gut getan, das zu lesen und mich so ermutigt. Und das kann ich unmöglich für mich selbst behalten. Und ich denke, ganz unabhängig jetzt mal von unserer persönlichen Situation, also egal wie es gerade persönlich in deinem Leben aussieht, bei all dem, was weltweit gerade los ist, können wir alle Ermutigung bestimmt sehr gut gebrauchen, oder? Gibt es hier jemanden, der keine Ermutigung braucht? Dann kannst du jetzt noch gehen? Nein, okay, alles klar. Also, egal, ob du momentan auf dem Trümmerhaufen sitzt, ob das Leben irgendwie so seinen gewohnten Gang geht, ob es gerade vielleicht richtig gut für dich läuft, ich hoffe und bete, dass wirklich unsere Herzen und unsere Sinne ganz weit geöffnet sind, um so die lebensspendenden Worte Gottes aufzunehmen, seine Wahrheiten. Weil dieser Abschnitt, den wir uns heute angucken, der ist wirklich ein Juwel und er ist es wert, dass wir ihn aufmerksam betrachten und uns so richtig zu Herzen gehen lassen. Weil das ist wirklich so was ganz Glanzvolles. Und hier spricht ja jemand, der weiß, was es bedeutet, wenn das Leben in Trümmern liegt, wie sich das anfühlt. Das Buch der Klagelieder, das nennt ja selbst seinen Autor nicht. Aber die jüdische Tradition schreibt es Jeremia zu. In den griechischen Übersetzungen wird der Prophet wohl auch als Autor genannt. Aber da gibt es natürlich wie immer ganz unterschiedliche Meinungen dazu, ne? Nicht jeder ist überzeugt, dass Jeremia jetzt wirklich der Verfasser ist. In einer Sache aber sind sich alle einig. Hier spricht ein Augenzeuge, also jemand, der selbst miterlebt hat, wie Jerusalem 587 vor Christus durch Nebukadnezar erobert und zerstört wurde. Und das ist einer, also der Autor ist jetzt einer, der wie alle anderen auch unter diesen Folgen leidet. Der Tempel, die Wohnung Gottes bei seinem Volk ist nur noch ein Trümmerhaufen. Die Stadt, die liegt in Schutt und Asche. Gott hat dem Volk quasi den Schutz entzogen. Sie verlieren nicht nur ihre Heimat, sondern sie verlieren damit jetzt auch ja so ein Stück ihrer Identität. Als das Volk Gottes, das Volk, das in besonderer Weise mit Gott verbunden ist. Und jetzt sind sie den Feinden preisgegeben. Und ich finde, das liest sich gerade jetzt nochmal anders, ne? Und das Volk ist schockiert und sie sind fassungslos, sie sind verzweifelt, sie haben keine Ahnung, wie es gar weitergehen kann. Und in diesem Umfeld, quasi auf diesem Trümmerhaufen, entstehen jetzt die Klagelieder. Jeremia, weil ich gehe davon aus, wirklich, dass Jeremia das geschrieben hat, deswegen sage ich jetzt auch immer Jeremia. Also Jeremia betrauert den Verlust, den das Volk hier erlitten hat, aber er betrauert auch die Sünde, die das Volk so weit geführt hat. Weil was sie jetzt erleben, das ist eben diese Konsequenz der ständigen Auflehnung gegen Gott, weil Gott hatte immer wieder versucht, sie zurückzugewinnen, sie wieder an sein Herz zu ziehen. Er hatte ihnen viele, viele Boten gesandt, die ihnen aufgezeigt haben, was passieren würde, wenn sie weiter auf diesen krummen Wegen laufen. Aber sie hatten die Warnung in den Wind geschlagen. Und jetzt müssen sie die Folgen tragen und es geht ihnen wirklich richtig schlecht. Und entsprechend düster sind vier der fünf Klagelieder. Kapitel 1, 2, 4 und 5. Jetzt kommt die Sache mit den Zahlen. Genau, aber dazwischen, umso heller leuchtet das Kapitel 3 auf, weil es strahlt Hoffnung in eine hoffnungslose Lage hinein. Warum? Ja, Gott hält an seinem Bund fest, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Sie werden ihm untreu, er bleibt aber treu. Und die Untreue des Volkes löst Gottes Treue nicht auf. Gottes verlässliche Liebe ist immer noch da. Lasst uns diesen Abschnitt mal wirklich genau anschauen. Das sind so ermutigende Worte. Und wie gesagt, egal ob wie es uns gerade geht und auch egal, ob das Leid, in dem du dich gerade befindest, Folge deiner eigenen Entscheidungen ist, schlechter Entscheidungen, die du gefällt hast, das gibt es ja auch, oder ob dich das ohne dein Zutun trifft, auch das gibt es. Wir können hier ganz viel über Gott lernen und darüber, wie er sich auch zu uns stellt und wie wir schwere Situationen mit ihm gemeinsam begegnen können und damit umgehen können. Also ich lese aus Klagelieder 3 die Verse 19 bis 26 nach der Elberfelder Übersetzung. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Ja, Jeremia spricht hier in der Ich-Form. Er bringt seine eigenen Erfahrungen zum Ausdruck und gleichzeitig beschreibt er, was andere Israeliten ja genauso erleben und genauso erleiden. Und Jeremia geht es wirklich richtig schlecht. Und wenn ihr euch mal die Verse 1 bis 18, also davor, aus Kapitel 3 zu Hause mal in Ruhe durchlest, und das empfehle ich sehr, dann werdet ihr sehen, hier spricht wirklich jemand, der ganz unten ist, der wirklich so einen Tiefpunkt erlebt, ohne Perspektive. Wenn du so deine Hoffnung verlierst und auch dein Vertrauen in Gott, dein Vertrauen in das Leben, dein Vertrauen in dich selbst, wenn du nicht glauben kannst, dass sich überhaupt noch einmal irgendetwas zum Guten wendet. Kennst du solche Zeiten? Jeremia kennt sie auch. Und eine der großen Gefahren in solchen Zeiten ist es, dass wir uns ganz in dieses Elend, was wir da gerade erleben, dass wir uns da so ganz reinfallen lassen, dass uns das wirklich dauerhaft gefangen nimmt. Und dass wir gar nicht in diese Situation kommen, dass wir in der Lage sind, unsere Verluste irgendwie zu betrauern, ja, geschweige denn, dass wir irgendwas loslassen können und frei sind, Neues zu ergreifen, weil wir eben nichts anderes mehr sehen. Nur Scherben und Schutt. Und dann kreisen wir darum, pausenlos, um das, was wir verloren haben, versuchen zu halten, was gar nicht mehr zu halten ist, und verlieren uns auch dann schnell mal in der Frage nach dem Warum. Warum jetzt? Warum ich? Warum so? Wir betrachten das Unglück von allen Seiten, spielen das, was geschehen ist, immer wieder durch in Gedanken, als ob wir es dadurch ungeschehen machen könnten. Aber was passiert ist, dass wir uns selbst immer tiefer in die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung hineinmanövrieren. Und ich finde das sehr interessant, dass Jeremia selbst diese Gefahr auch sieht und dass er die auch benennt. Er sagt, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeuten Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Gift kann tödlich sein. Wermut ist bitter. Und Jeremia weiß, es tut meiner Seele nicht gut, wenn ich ständig um mein Elend kreise, wenn ich es unaufhörlich betrachte und durchdenke, weil das ist Gift für meine Seele. So zu leben, führt mich in die Verbitterung hinein und wird mich auf Dauer zerstören. Und gleichzeitig merkt er aber, ich kann gerade nicht anders. Ja, meine Seele denkt und denkt daran. Ich will das gar nicht. Aber sie denkt und denkt und denkt wieder daran. Sie braucht gar keinen Anstoß. Sie braucht keine Aufforderung, um sich auf das Elend zu fokussieren. Das tut sie quasi automatisch. Und damit stecke ich in der Abwärtsspirale. Und vielleicht kennt ihr sowas. Wenn ihr eine Sache immer und immer wieder in Gedanken durchspielt, sie quasi meditiert. Das Ding ist, wenn wir es nicht schaffen, aus diesem Kreislauf auszusteigen, dann wird uns das auf Dauer wirklich zerstören. Die Seele kann nicht atmen. Sie wird niedergedrückt und sie kann sich nicht erholen, weil sie bekommt irgendwann überhaupt keine Luft mehr und dann wird sie ersticken, verkümmern, eingehen. Und unser Leben kommt zum Erliegen. Und jetzt tut Jeremia etwas wirklich Kluges. Er steigt aus diesem zerstörerischen Gedankenkarussell, in das seine Seele automatisch eingestiegen ist, steigt er jetzt aus. Und das ist kein Automatismus. Das passiert nicht einfach so, sondern Jeremia entscheidet sich bewusst dafür. Doch dies will ich mir in meinen Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ich will. Das ist eine Entscheidung. Jeremia erkennt, wohin es ihn führen würde, wenn er in diese Richtung weiterdenkt, wo er da gerade unterwegs ist, wenn er seine Sicht und Denkweise beibehält. Und jetzt entscheidet er sich dagegen. Er richtet sein Denken und seinen Blick sehr bewusst ab von diesem Elend hin auf etwas anderes. Und das ist seine Entscheidung. Und der verleiht er in diesem kurzen Abschnitt gleich dreimal hintereinander Ausdruck. Also es, ne, ich will, habe ich ja gerade gesagt. Genau, jetzt habe ich die Folie wieder weggemacht. Okay, aber ihr wisst es noch, ne? Also es ist ihm wirklich ernst damit. Und das ist auch gut, weil Jeremia hat etwas wirklich Wichtiges verstanden. Es gibt Dinge in deinem Leben, um die musst du dich überhaupt nicht bemühen. Die kommen, auch wenn du völlig passiv bleibst. Angst zum Beispiel. Ja, du erlebst eine bedrohliche Situation und du bekommst Angst. Hast du dich gar nicht drum bemüht? Ja, die ist von ganz alleine gekommen und dann ist sie da. Es gibt aber auch Dinge, um die musst du dich sehr bemühen. Die kommen im Normalfall nicht aus dem Nichts heraus von selbst irgendwie über dich, während du passiv bist. Vertrauen und Mut zum Beispiel musst du fassen. Ist ja auch interessant, ne? Wir sagen, da fasst jemand wieder Mut oder da fasst jemand Vertrauen. Das ist etwas sehr Aktives. Auch Jeremias Vertrauen nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, das ist erstmal total erschüttert. Und dieses Vertrauen, das ereignet sich jetzt nicht von selbst plötzlich wieder in ihm empor, sondern es wächst, weil Jeremia seinen Blick auf seinen Herrn richtet. Und Jeremias erklärter Wille ist es, dass er an den Verheißungen Gottes festhält, dass er sich an die Treue Gottes erinnert. Er sagt sich selbst, was er Gutes über Gott weiß. Und auch, was Gott ihm schon geschenkt und zugesprochen hat. Das sind alles keine neuen Erkenntnisse, die Jeremia jetzt plötzlich bekommt. Er hatte schon darüber verfügt. Er sagt, das will ich mir in den Sinn zurückrufen. Zurückrufen kann ich nur etwas, was schon mal da war. Jeremia wusste um diese göttlichen Wahrheiten. Er wusste um die Verheißung Gottes, um seine Versprechen. Das ist ihm einmal alles sehr, sehr präsent gewesen. Aber im Zuge dieser erschütternden Ereignisse ist das irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen, vielleicht auch überlagert, verschüttet von diesem ganzen Schutt. Also Jeremia hatte es nicht mehr so auf dem Schirm. Jetzt aber fokussiert er sich nicht mehr auf dieses Unglück, sondern auf seinen Herrn. Er erinnert sich daran, wer dieser Gott ist, dem er gehört. Und das ist so wichtig. Weil wie sonst könnte er mitten in diesem Leid neue Hoffnung schöpfen und neuen Mut gewinnen. Kennst du den Herrn, dem du nachfolgst? Weißt du, wer er ist und was er dir mit sich selbst schenkt? Weißt du, was er dir zuspricht? Und ich hoffe, dass es uns ein echtes Herzensanliegen ist, dass wir Jesus wirklich kennenlernen, immer tiefer kennenlernen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir mit seiner Stimme vertraut werden, mit seinem Wesen, seinen Absichten, dass wir hören, was er sagt, uns die Augen öffnen lassen für seine Sicht der Dinge und das, was ihm am Herzen liegt, dass wir immer in die Tiefe, in die Beziehung mit Jesus hineinwachsen. Weil das ist nicht nur zutiefst erfüllend, das ist auch ein wirksamer Schutz für unser Herz. Vielleicht hast du noch keine dieser Situationen erlebt, die wirklich dir den Boden unter den Füßen wegziehen, wo es richtig ans Eingemachte geht. Aber solche Situationen kommen. Und dann, woran willst du dich halten, wenn du Jesus, obwohl du vielleicht schon vor 20 Jahren oder so Ja zu ihm gesagt hast, im Grunde genommen noch gar nicht richtig kennengelernt hast? Ja, wenn du immer an der Oberfläche geblieben bist, gar nicht so genau weißt, was er dir zuspricht und ihn noch nicht so richtig an dein Herz herangelassen hast. Die Gefahr ist dann groß, dass wirklich, wenn der Sturm richtig heftig wird, dass er dich umhaut und dein Glaube Schiffbruch erleidet. Jeremia hat Gott oft, ja, das hatte ich vorhin einblenden wollen. Genau, also, wollte es nochmal sehen. Das war das mit den drei Ich will, ne? Genau, Jeremia hat Gott offensichtlich schon gut kennengelernt. Er hat Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hat Gottes Verheißungen sich zusprechen lassen. Diese Verheißungen aus dem Alten Testament, neue gab es ja damals noch nicht, sind ihm vertraut. Und all das ruft er sich wieder in den Sinn. Also er erinnert sich daran und er richtet seinen Blick darauf. Und Erinnerungen sind so wichtig, weil sie schützen unser Herz. Wenn wir Dinge erleben, die unser Herz in Aufruhr versetzen und es uns den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn wir verängstigt sind, wenn wir uns einfach nur kraftlos fühlen, dann fühlt es sich manchmal so an, als gäbe es wirklich keine Hoffnung mehr, als wären wir völlig verlassen, alleingelassen von Menschen und von Gott. Und was wir mit Gott erlebt haben und was wir Gutes über ihn wissen, das gerät dann leicht in den Hintergrund, weil wir so fixiert sind, völlig in Beschlag genommen von dieser furchtbaren Situation, in der wir da gerade stecken. Und dann ist es so ermutigend, wenn wir uns erinnern an das, was wir Gutes über unseren Herrn wissen, was er uns zuspricht, was wir schon mit ihm erlebt haben, wie er uns in anderen scheinbar ausweglosen Situationen geholfen hat, wie er uns mit neuer Freude erfüllt hat, wie er mit uns weitergegangen ist. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du zu Hause Erinnerungsstützen. Gibt es jemanden, der zu Hause so Erinnerungsstützen hat? Also zum Beispiel Tagebuch, in das du nochmal hineingucken kannst, was du mit Gott erlebt hast. Oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Gegenstände, die dich an besondere Momente mit Gott erinnern. Oder Karten mit Bibelversen, die dir mal zugesprochen worden sind. Oder Bilder, die für dich eine besondere Bedeutung haben. Oder. Hat jemand von euch sowas zu Hause? Du hast da... Großartig, halt sie fest. genau. Also, wenn du Erinnerungsschützen hast, genau, und das gilt jetzt nicht nur von Erhard, dann sieh sie dir an. genau. Ob es deine Frau ist oder dein Mann oder Bibelverse oder Gegenstände oder was auch immer. Erinnerungsschützen, sieh sie dir an mit deinem Herrn zusammen. Bitte ihn, dass er deine Aufmerksamkeit auf das lenkt, was dein Glauben stärkt, was dir hilft, was dich ermutigt, was dir eben auch hilft, wirklich wieder Hoffnung zu schöpfen und Mut zu fassen. Schau in deine Bibel. Gibt es jemanden, der mindestens eine Bibel zu Hause hat? Ja, schaut rein, lass dich erinnern, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, wie er dir begegnen will. Es kann natürlich auch sein, du hast gar keine Kraft dafür. Ja, du bist zu belegt, um das, was du in der Bibel liest, aufzunehmen, gibt's auch. Ja, dass du reinguckst, aber dass du den Eindruck hast, dass prallt irgendwie ab, das dringt gar nicht bis zu dir durch. Da magst du dir vielleicht Lieder anhören, die die Schönheit und Größe Gottes besingen, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, in manchen Krisenzeiten, dass mich oft da Lieder auf eine Weise berühren, wie es reine Worte irgendwie nicht vermochten. Weil es einfach scheinbar direkter ins Herz geht manchmal, wenn es gesungen wird. Und so haben bestimmte Lieder eine heilsame Wirkung in meinem Leben entfaltet. Und manche Lieder verbinde ich auch immer noch in meiner Erinnerung mit bestimmten Situationen, Krisensituationen in meinem Leben. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so schlecht, dass das gar nichts mehr geht und dass nichts an uns rankommt, dass wir nichts tun können, dass wir uns auch nicht mehr erinnern können, dann ist es gut, wenn wir als Gemeinde Jesu uns gegenseitig erinnern, mit und füreinander beten, uns Verheißungen zusprechen, mal ein ermutigendes Zitat oder vielleicht ein Lied rüberschicken, einfach zeigen, du bist nicht vergessen. Vielleicht bietest du auch mal einem Freund oder einer Freundin an, gemeinsam Abendmahl zu feiern, dass du sagst, pass auf, wenn du möchtest, komm vorbei, ich bereite alles vor, du musst gar nichts machen, ich bringe alles mit und wir feiern zusammen das Abendmahl und erinnern uns gemeinsam daran, dass Jesus für uns ist. Und wenn du dann sowieso schon da bist, dann bring vielleicht auch mal gleich einen Pott Suppe mit, weil oft haben Leute keine Kraft mehr, sich was zu essen zu kochen und manchmal, wenn es ihnen ganz schlecht geht, vergessen Menschen auch zu essen. Also, kannst du mit dem Abendmahl auch gleich nochmal Suppe vorbereiten. Genau, also Erinnerungen können so wohltuend sein und sie können wirklich dafür sorgen, dass sie uns Hoffnung in hoffnungsloser Lage schenken. Jeremia erinnert sich. Ab Vers 22 finden wir die Verheißungen und die göttlichen Wahrheiten, die Jeremia sich jetzt wieder ins Gedächtnis ruft. Die Gnadenerweise des Herrn sind noch nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Gut ist der Herr zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Verzweiflung kommt von ganz allein. Mut muss ich meiner Seele zusprechen. Und Jeremia tut das, weil die Umstände, in denen das Volk lebt, sind wirklich furchtbar. Was geschehen ist, ist schrecklich. Menschlich gesehen ist da nichts mehr zu wollen. Aber Jeremia entscheidet sich für die Hoffnung. Und das verändert alles, weil es ihn verändert und weil es ihm zu einer neuen Sichtweise verhilft. Mitten im Leid schöpft Jeremia neue Hoffnung, Hoffnung, die trägt, weil diese Hoffnung ihren Grund nicht in den Lebensumständen hat, auch nicht in der eigenen Kraft. Yes, we can, nee, manchmal können wir eben nichts mehr. Und diese Hoffnung, die Jeremia jetzt schöpft, die trägt, weil sie ihren Grund in Gott selbst hat, in dem Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der so viel größer ist, als wir denken können, der hält, was er verspricht, dessen Gnade, Barmherzigkeit und Treue uns umgeben und der an seinem Bund festhält von Generation zu Generation zu Generation. Der Bund, in dem wir dank Jesus mit hineingenommen sind, an dem wir Anteil haben. Und deswegen dürfen wir uns all das, was Jeremia sich jetzt hier zuspricht, seiner eigenen Seele, das dürfen wir uns auch zusprechen lassen. Und da dürfen wir unserer eigenen Seele auch Mut mitmachen. Weil Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihm hingibt, damit wir mit ihm leben können, der schenkt uns mit sich selbst alles, Leben in Fülle, Frieden, Zukunft, Hoffnung, hier und jetzt und weit darüber hinaus. In Jesus Christus, aus seiner Fülle, haben wir alle empfangen Gnade und immer neu Gnade. Machst du gerade schwere Zeiten durch, dann bleib in der Verbindung mit deinem Herrn. Such seine Nähe. Dock dich wirklich richtig bei ihm an. Schütte dein Herz bei ihm aus. Vor ihm darf wirklich alles sein. Auch Zweifel, auch Ängste, auch Dinge, wo du sagst, woher, da komme ich jetzt gar nicht mit klar. Ich meine, er weiß es doch, wie es in deinem Herzen aussieht. Also du darfst es ihm doch sagen, komm doch zu ihm. Schütte dein Herz bei ihm aus. Harre auf den Herrn. Also ich finde dieses Wort harren so toll, dieses Erwartungsvolle, auf den Herrn warten, aber nicht lethargisch, irgendwas wird schon passieren, sondern wirklich dieses Erwartungsvolle ausharren. Werde still vor deinem Herrn, halte eben Ausschau nach ihm, streck dich nach ihm aus, das beinhaltet eben dieses Harren auch und warte auf ihn. Glaube nicht alles, was dir deine Gefühle vermitteln. Das sage ich als hochemotionaler Mensch. Weil das ist so gut. Also ich finde das toll, weil Gefühle, ich finde, das ist eine große, super Bereicherung fürs Leben. Aber meine Gefühle vermitteln mir ganz unterschiedliche Dinge. Und manchmal sagen sie, ja, und Gott ist für dich und dein Herr ist mit dir und brauchst keine Angst haben, was sollte dir schon passieren und geh mutig weiter und so. Und manchmal vermitteln mir meine Gefühle auch, boah, du bist ganz allein, niemand kümmert sich um dich, du kommst immer als Letztes, ist doch total egal. Mindestens eine Person von euch kennt das auch. Ich gucke jetzt nicht hin, aber ich habe ein Nicken gesehen, genau. So, ne? Also deswegen ist es haarig, wenn ich meinen Gefühlen glaube. Also, stattdessen will ich auf meinen Herrn vertrauen und mit ihm gemeinsam meine Gefühle an die Hand nehmen und sie leiten. Weil wenn ich das nicht tue, nehmen meine Gefühle mich in den Griff. Und dann geht es schon mal ganz schön schräg daher. Weil Gottes Realität, die ist so viel größer als alles, was wir mit unseren natürlichen Augen wahrnehmen. Und dann stell dich auch in Jesus Sieg, weil Jesus hat den Sieg ja schon errungen. Rufe seinen Namen wirklich auch aus, nimm sein Wort in den Mund, spreche seinen Namen aus über dich selbst, über deine Situation, über deine Familie, über deine Lieben. Erinnere dich daran, wirklich, wer Gott ist und was er dir in Jesus zuspricht. Fülle dich mit Gottes Wort, bewege es in deinem Herzen, nimm es in den Mund, sprich es aus und in dein Leben hinein und sprich es auch in deiner Seele zu, wie Jeremia das auch getan hat. Und umgib dich mit Menschen, die wirklich so eine Schutzmauer des Gebetes um dich herum errichten, weil der Feind versucht immer, uns zu rauben, was Gott uns schon geschenkt hat. Und er schaut genau hin und er weiß auch, wo du angreifbar bist. Fühlst du dich gerade, das waren jetzt nur mal so ein paar Tipps, ne? Euch fällt bestimmt noch mehr ein. Ja, fühlst du dich gerade, als hätte dein Herr dich vergessen? Dann lass dir jetzt zusprechen, was er seinem Volk in Jesaja 49 zuspricht. Und das darfst du wirklich persönlich nehmen. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Dein Herr weiß, was du durchmachst. Und wenn du leidest, dann leidet er mit dir. Und alles, was dich heute trifft oder morgen oder übermorgen, hat Jesus schon am Kreuz getragen. Er ist für dich und er ist mit dir. Darum lass den Mut bitte nicht sinken. Amen. Ich noch beten. Lieber Herr, danke, dass du Liebe bist. Vollkommene Liebe. Liebe, die größer ist, als wir das erfassen können. Und trotzdem dürfen wir oder deshalb oder wie auch immer, wir dürfen diese Liebe im Glauben annehmen. Danke, dass du unser Herz ganz genau kennst und du weißt, woran wir leiden. Du weißt, was uns Sorgen macht, was uns Kummer bereitet. Und wirklich, manchmal mögen wir ja schon gar nicht mehr die Nachrichten anschalten, weil eine schlechte Botschaft die andere schon wieder, ablöst, weiß ich nicht, jeden Tag irgendwas Neues. Und Herr, ja, ich bitte dich, dass du da hineinkommst mit deinem Frieden, an dem, woran wir leiden, an dem, woran auch andere Menschen leiden, die sich im Krieg befinden, die auf der Flucht sind, die bedroht werden an Leib und Leben, die Hunger haben, die nicht wissen, wann sie das nächste Mal etwas zu essen bekommen, die leiden an persönlichen Katastrophen, die sich ereignet haben in ihren Familien, im Freundeskreis oder bei ihnen selbst, an Krankheit. Herr, erbarme dich und begegne uns da, wo wir sind. Und du sagst uns das zu, dass du uns wirklich Leben in Fülle gibst. Und danke, dass du uns kennst, dass du uns begleitest und dass du auch weißt, wo unsere Hoffnung vielleicht am Boden liegt. Begegne uns da, komm hinein mit deinem Licht, durchleuchte uns und öffne uns die Augen für dich, für deine Größe, für deine Liebe, für dein Erbarmen, für deine Gnade, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Danke, dass du für uns bist und lass uns Hoffnungsträger sein in einer Welt, die Hoffnung so dringend notwendig hat. Danke, dass du die Hoffnung bist, Ursprung und Ziel des Lebens. Und danke, Jesus, dass wir in dir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Wir wollen dir die Ehre geben. mit unserem Leben, mit und der Art, wie wir dir vertrauen, mit der Art und Weise, wie wir mit dir in Beziehung sind. Danke, dass du der Handelnde bist, an uns und durch uns. Amen.